Im Mai des Jahres 1849 eskaliert in New York ein Streit. Ein Streit eigentlich darüber, wer der bessere Shakespeare-Schauspieler sei, der amerikanische oder der britische Schauspieler. Am 10. Mai 1849 gerät die Situation komplett außer Kontrolle. Eine Menschenmenge versucht, ein Opernhaus zu stürmen. Die Polizei schreitet ein. Es gibt Tote und Verletzte. Und das alles nur wegen eines Streits über eine Geschmacksfrage? Oder steckt doch deutlich mehr dahinter? Worüber streiten wir uns eigentlich, wenn wir uns über Schauspieler, Filme, Bücher, Fernsehserien, Theater, Oper, Tanz streiten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist Johannes Franzen in seinem neuen Buch Wut und Wertung, warum wir über Geschmack streiten. Vor 2 Tagen im S. Fischer Verlag erschienen. Damit schönen guten Tag, Johannes Franzen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Lassen Sie uns noch kurz bei diesen Ereignissen im Mai 1849 in New York bleiben. Sie beginnen Ihr Buch ja auch mit dieser Eskalation. Worum ging es da eigentlich? Also worum ging es im Kern bei diesem Streit, bei diesen Auseinandersetzungen?
Also bei den sogenannten Astor Place Riots, das ist quasi der Name des Opernhauses, das dort der Schauplatz dieser Ausschreitung geworden ist, ging es ja vordergründig um die Frage, wer ist der bessere Shakespeare-Darsteller. Es hatten sich um diese beiden Darsteller Fanarmeen gebildet und deren Konflikt ist dann eskaliert. Und worum ging es eigentlich? Naja, zum einen ging es um die Frage, wer man eigentlich ist. Also was ist man eigentlich wert? Was ist die eigentliche Identität? Und einer der Konflikte, die da zum Beispiel verhandelt wurden, war ein Klassenkonflikt. Das Astor Place sollte ein Theater für die Oberschicht sein. Man konnte da nur in Abendgarderobe rein mit weißen Handschuhen und das war auch teuer. Und da sollte dann der englische Darsteller seine Art von Shakespeare darstellen, also eine verfeinerte intellektuelle Art, die eben nicht so laut und patriotisch sein sollte wie die von dem Amerikaner. Und das hat die Leute auf die Palme gebracht, weil damals eben auch starke außenpolitische Konflikte zwischen England und Amerika herrschten. Und das sind so politische und soziale Fragen, die da dann auch eskaliert sind. Aber im Endeffekt geht es um die Frage, warum, also was sind wir wert?
Ja. Und für wen ist das Theater? Also wem gehört das Theater? Für wen ist es gedacht? Das scheint ja auch die Streitfrage damals im Prinzip im Hintergrund gewesen zu sein. Wenn wir über Geschmacksfragen streiten, also zum Beispiel, wie findest du den neuen Film von XY, die neue Inszenierung von Frank Castorf toll oder wieder immer nur dasselbe wie immer oder weiß ich nicht, sind die Serienfortsetzungen von Game of Thrones oder Herr der Ringe, sind die nur gut oder nicht? Dann streiten wir uns eigentlich worüber?
Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, Antworten drauf zu geben. Die Kultursoziologie, aus der ich auch komme, die würde diese Frage beantworten mit, es geht eigentlich um Distinktion, also um Abgrenzung, vor allem sozialer Art. Wir zeigen, indem wir einen bestimmten Geschmack haben und einen bestimmten Geschmack abwerten, dass wir sozial besser sind als die andere Person. Und das stimmt auch, aber was eben dazu kommt und was ich in meinem Buch anhand von verschiedenen Beispielen versucht habe zu zeigen, es geht um eine ganz existenzielle Selbsterzählung, weil über die Songs, die wir lieben, die Filme, die wir schauen, die Romane, in die wir uns versenken, erzählen wir eigentlich eine Geschichte darüber, wer wir im tiefsten Inneren sind, auch emotional. Und jeder Angriff auf diese Art von Erzählung ist natürlich unmittelbar verletzend, weil er eigentlich den Kern dessen trifft, wer wir sein wollen oder zu sein vorgeben.
Ja, erklärt sich so die persönliche Betroffenheit. Weil so ein Streit kann ja wirklich zu Frustration, zu Wut führen, zu Verletzungen des anderen, zu heftigen Gefühlen.
Genau, so ist es. Also die Hingerissenheit zu ästhetischen Artefakten, also zu Filmen, Büchern, Songs, Serien etc., die macht im Wesentlichen diesen Kern der eigenen Selbsterzählung aus und dementsprechend ist es natürlich problematisch, wenn es da dann Konflikte gibt.
Okay, akzeptieren wir denn dann den Geschmack der anderen wirklich? Weil es gibt ja diesen Spruch, über Geschmacksfragen kann man nicht streiten. Damit werden ja auch viele Diskussionen abgebrochen. Aber ich glaube, eigentlich werden die wirklich nur abgebrochen und eigentlich denken wir, ach, der hat doch keine Ahnung. oder?
Es kommt immer auf die Situation an. Das ist ja auch immer eine Machtfrage, mit wem man spricht. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Student mit seinem Professor spricht und der Professor sagt, naja, den Roman können Sie nicht lesen, das ist ja schlecht, dann würde man vielleicht tendenziell zustimmen, wenn man nicht mutig genug ist, aber insgeheim natürlich denken, was labert der? Es ist tatsächlich so, das hatten Sie ja schon angesprochen, dass wir so eine ganze Armada an Sprachspielen eigentlich haben, um diese Konflikte zu vermeiden. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, das ist nicht so meins oder da bin ich nicht reingekommen oder das ist sicherlich gut gemacht, aber ich habe dazu keinen Zugang gefunden, dann versuchen wir dadurch natürlich irgendwie dieses hohe Konfliktpotenzial zu befrieden und der anderen Person zu vermitteln, ich will dich nicht verletzen, aber ich stimme auch nicht überein. Aber allein, dass es diese Sprachspiele gibt, zeigt ja schon, dass da ein hohes Konfliktpotenzial liegt.
Also warum so ein Streit über eine Geschmacksfrage eine existenzielle Frage ist, das haben wir jetzt, glaube ich, geklärt. Aber warum kann es auch eine moralische Frage werden? Also in welchen Fällen zum Beispiel? Haben Sie ein Beispiel dafür, wo dann die Moral reinkommt und alles nur noch komplizierter wird?
Also ich würde sagen, dass die ästhetischen Urteile fast immer von Anfang an eigentlich moralisch aufgeladen sind, dass sich diese beiden Ebenen schwer trennen lassen. Aber das liegt natürlich daran, dass wir die Kunst, die wir konsumieren, oft auch als moralisch konsumieren, also im Sinne einer moralischen Aussage. Zum Beispiel, wenn wir einen Film sehen, in dem es Schurken und Helden gibt, dann ist das natürlich eine moralische Grundlage und Aussage, die wir gleichzeitig zu dem Ästhetischen konsumieren. Und wenn dann jemand sagt, naja, dieser Film ist ja scheiße und wir haben darüber, weiß ich nicht, vielleicht auch unsere eigene moralische Existenz aufgebaut oder was daraus gelernt zum Beispiel, dann trifft uns das natürlich. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, den Roman, den du gelesen hast, der ist unmoralisch, weil er zum Beispiel bestimmte Repräsentationstabus verletzt oder rassistische Stereotypen enthält, dann trifft das natürlich nicht nur den Roman, sondern auch unsere Hingerissenheit. Also wenn man sagt, ich bin großer Fan von diesem Song und dann sagt jemand, naja, aber dieser Song ist ja wirklich sehr frauenfeindlich, dann trifft das nicht nur unseren Geschmack, sondern natürlich auch unsere Moralität und zwar auf einer, würde ich fast sagen, tieferen Ebene als ein tatsächlich einfach nur Urteil über was wir gesagt haben, weil wir da mit unseren Emotionen drin hängen. Es ist quasi fast ein bisschen ehrlicher zu sagen, ich mochte diesen Song und dann zu sagen, was sagt das über mich?
Es kann aber auch richtig zu Ausdrücken von Hass kommen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, gerade in unseren sozialen Medienzeiten. Sie haben da in Ihrem Buch dafür Prinz Joffrey als Beispiel. Naja, es ist ein tolles Beispiel, weil das ist dieser junge Prinz aus Game of Thrones, so ein ganz zynischer, brutaler, sadistischer Typ. Und der wurde offensichtlich von Millionen Menschen zutiefst gehasst. Und als er dann gestorben ist, haben sich wohl Millionen Menschen begeistert im Internet geäußert. Und da ist doch der Punkt, ey, es ist eine Kunstfigur. Es ist eine Figur aus einem Buch und es ist eine Figur aus einem Film. Warum dieser Hass? Das ist doch die Frage.
Das ist auf jeden Fall ein fantastisches Beispiel. Es gibt ein Video auf YouTube, das auch viele tausend Klicks und Views hat, wo man einfach nur 10 Stunden lang eine Szene aus der Serie Game of Thrones sehen kann, wo Prinz Joffrey geohrfeigt wird. Das wird einfach in einem Loop immer wiederholt. Und da kann man sich die Kommentare, es sind auch viele, viele Kommentare anschauen und die feiern das alle. Also es gibt Leute, die so einen Hass auf diese Figur entwickelt haben, dass sie sich quasi im Loop dieses Video anschauen, wo er geohrfeigt wird. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie stark die Emotionen sein können, die die Kunst in uns auslösen können. Und das sind ja auch Emotionen, die die Kunst auslösen will. Also Prinz Joffrey ist ja so gemacht, dass er Hass auslöst. Und das zeigt einfach, dass Kunst selbst in der Lage ist, diese starken Emotionen auszulösen. Und interessant wird es ja dann, wenn diese starken Emotionen sozusagen über den Bereich der Kunst hinausschwappen. Also das ist jetzt im Fall von Game of Thrones nicht so wirklich passiert, das hat der Schauspieler auch gesagt. Aber es gibt andere Fälle, wo die Schauspielerinnen dann tatsächlich auch im realen Leben angegriffen werden für das, was die Figur gemacht hat, weil es eben diese überschüssigen Emotionen gibt.
Ja, da hat der Schauspieler von Prince Joffrey wirklich Glück gehabt. Aber in einem anderen Fall, den Sie auch aufgreifen in Ihrem Buch, war es sehr, sehr, sehr viel komplizierter. Da geht es um die Lyrikerin Judith Zander, ne, Januar letzten Jahres, Januar 2023, da wurde ihr der Peter-Huchel-Preis sozusagen zugesprochen und SWR Kultur, die Kollegen von SWR Kultur, haben ein Gedicht von ihr online gestellt und dann gab es geradezu unfassbare Hasskommentare auf der Internetseite von SWR Kultur. Und ist das nochmal ein anderes Phänomen? Weil ist das nochmal dann der Hass auf eine Elite? Oder wie erklären Sie diese Form von Ablehnung von hermetischer Lyrik?
Genau, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Kriegsschauplätze, mit denen ich mich eben auch beschäftigt habe. Diese Hasskommentare gegen das Gedicht, und das waren dann, glaube ich, am Ende wirklich über 1000 auf Facebook, also komplett überdimensionierte Form von Reaktionen auch auf diese Posts, die es dort gibt. Da haben Menschen, also wie ich, die sich eben für Lyrik auch professionell interessieren, damals ziemlich große Augen gemacht, als das passiert ist, weil niemand wusste, woher das kommt. Und ich habe mir diese Kommentare genauer angeschaut und mir ist aufgefallen, dass in diesen Kommentaren eigentlich eine Art von Demütigungserfahrung zum Ausdruck kommt. Die Leute verstehen das Gedicht nicht. Es ist quasi, ich würde sagen, ein ganz klassisch modernistisches Gedicht, sehr verrätselt, sehr anspielungsreich. Und die Menschen sagen oft, ich bin wohl zu dumm, das zu lesen. Und in dem Moment, wo das aber dann einen Preis gewinnt und der SWR sagt, das ist gut, wird diese Dummheit in gewisser Hinsicht beglaubigt und auch alte Traumata aus dem Deutschunterricht werden aufgerufen. Und dann fühlen sich die Menschen von der Kunst gedemütigt und werden wütend und fangen an, sich zu rächen.
Eine Art von Kränkung.
Okay. Sie fühlen sich im Wesentlichen gekränkt durch das Gedicht, das natürlich nicht die Intention hatte, die Menschen zu kränken. Aber es wurde damals eben viel kritisiert, dass hier eine kunstlose Meute über das Gedicht herfällt. Und das war tatsächlich auch sehr unschön. Aber wenn man sich diese Sachen näher anschaut, dann wird ganz deutlich auf eine interessante Art und Weise, wie eben diese Art von Hochliteratur in der Lage ist, Menschen zu kränken und zu demütigen.
Ja, wie es ja auch der klassischen Musik passieren kann oder der Oper. Ne? Mhm. Also Menschen, die keinen Zugang dazu haben, werten dann diese Kunstform auch als elitär ab, ne? Weil nur für eine kleine Gruppe gedacht, angeblich. Ne? Wie hat sich jetzt das Streiten über Kunst, Kultur, Geschmack durch das Internet, durch die sozialen Medien verändert? Was würden Sie sagen?
Der Fall Judith Zander ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung dieses Streiten schon sehr stark verändert hat. Also die Digitalisierung, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auf den ich in meinem Buch eingehe, hat einen wahnsinnigen Schub an Teilhabe am großen Gespräch über Kunstkultur erzeugt. Jeder kann ja im Wesentlichen mit zwei Klicks zumindest potenziell eine Meinung über Kunst und Kultur Öffentlichkeit verschaffen. Das war ja lange Zeit nicht so. Mhm. Es gab ein Monopol auf diese Art von Aufmerksamkeit und das wurde gebrochen. Und das führt natürlich zu starken Machtverschiebungen im kulturellen Feld. Also wie gesagt, Gedichte werden beschimpft auf Facebook, aber zum Beispiel passiert es in letzter Zeit auch öfters, dass Kritikerinnen von den Fans der Künstler, die sie kritisiert haben, angegriffen werden. Und das verändert natürlich die Art und Weise, wie wir über Kunst und Kultur sprechen und wie die Macht auch verteilt wird in diesem Sprechen.
Also einerseits eine Emanzipation des Publikums, aber andererseits eben auch eine höhere Aggression oder zumindest ein Aggressionspotenzial. Zum Schluss, Johannes Franzen, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, würden Sie dennoch sagen, dass das Streiten über Geschmackssachen eigentlich gut ist? Eigentlich richtig? Notwendig oder nicht?
Ich würde schon sagen, dass das so ist. Also mein Buch, obwohl es sich mit etwas eigentlich Negativem, nämlich Wut und oft auch Hass beschäftigt, soll eigentlich sogar ein optimistisches Buch sein, das diesem Lamento, dass alles den Bach runtergeht, dass sich Menschen nicht mehr von Kunst und Kultur interessieren, entgegenwirkt. Weil da, wo wir über etwas streiten, da zeigt sich ja seine Relevanz. Wir würden ja nicht streiten, wenn es uns egal wäre. Und ich glaube, dieses Streiten setzt eine Form von kreativer und diskursiver und künstlerischer Energie frei, die im Endeffekt oft positiv ist. Also es gibt da natürlich Unterschiede, auch im Niveau, aber im Endeffekt ist natürlich Streit immer ein gutes Zeichen, vor allem in Bezug auf ästhetische Fragen.
Ja, danke Ihnen für die Erklärung. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Franzen.
Vielen Dank.
Johannes Franzen über sein neues Buch Wut und Wertung, warum wir über Geschmack streiten, vor 2 Tagen im S. Fischer Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 26 Euro, das E-Book 19,99 Euro. Nächste Woche Samstag wird Johannes Franzen sein Buch auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen. Danach in Essen und in Zürich. Einen Termin in unserer Region habe ich leider nicht gefunden, aber vielleicht kriegen wir das noch irgendwie gebacken. Johannes Franzen, Wut und Wertung, sehr zu empfehlen.